Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien. Im Rahmen unserer Achterjahrspaziergänge widmen wir uns heute dem Jahr 1938, den Novemberpogromen und dem jüdischen Wien. Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Fritzi, wir haben in der Vorbesprechung schon gesagt, es ist schwierig, über 1938 zu reden und über das, was in Wien passiert ist. Der Anlass unseres heutigen Podcast-Episode sind die Novemberpogrome. Sag du einfach, was Novemberpogrome heißt. Das kann ich nicht so gut sagen.
Naja, es ist in der Nacht, in den frühen Morgenstunden des 10. November ist es zu eben einem Pogrom gekommen, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland. Aber in Wien war es wirklich ganz arg. Der Anlass war, abgesehen von dem ganz stark vorhandenen Antisemitismus, die Ermordung eines deutschen Botschaftsangehörigen in Paris durch einen jüdischen Polen, den Herschel Greenspan, dessen Eltern deportiert wurden, und er wollte sich rächen und wollte den deutschen Botschafter erschießen in den ersten Novembertagen, und hat aber den Botschafter nicht angetroffen, sondern hat eben diesen Ernst vom Rat, hat er geheißen, getroffen und hat den angeschossen, und der ist dann gestorben. Und das hat der Goebbels zum Anlass genommen, also aufzurufen zu einer gerechten Strafe, weil das eben ein Jude war.
Und der Attentäter.
Der Attentäter, und er hat mehr oder weniger unverhohlen aufgerufen zu einem Pogrom.
Ein Pogrom ist,
Pogrom ist eine Verfolgung der Juden mit allen Mitteln, mit egal welchem Ausgang, Zerstörung, Plünderung, Raub, Mord, das ja immer Jahrhunderte hindurch schon gegeben hat. Und in diesem Fall war es eben besonders, also im ganzen Deutschen Reich und in Österreich, das ja nur mehr ein Teil des Deutschen Reiches war.
Der Anschluss war
zu dieser Zeit, die März. Okkupation war im März 38. Und und in Wien war es besonders arg. In Wien war halt der Antisemitismus so furchtbar und ausgeprägt, dass also fast alle, es hat ja sehr viele Synagogen in Wien gegeben.
Kannst du ungefähr sagen,
es hat so,
wie viele das waren, wo die waren ungefähr?
Ja, die waren überall. Der Stadttempel war in der Seitenstättengasse. Das war im Übrigen der einzige, der nahezu unversehrt geblieben ist.
Reben also können. Quasi, das war das Haupt, die größte Synagoge?
Ja, da war auch die IKG daneben. Ne? Das war eben der Stadttempel, zu dem man, ja, das, ja, mehr oder weniger der Haupttempel. Größte würde ich, glaube ich, bin ich fast sicher, dass es nicht der größte war. Und da war eben die Kultusgemeinde auch, also sozusagen das Amt der jüdischen Bevölkerung. Und der ist aber eben nicht zerstört oder am wenigsten zerstört worden.
Warum?
Weil
ich bin gespannt. Und
weil die, du weißt ja, dass der Josef II. Den anderen Religionen die Toleranz zwar gegeben hat.
Das war im 18. Jahrhundert.
Späten 18. Jahrhundert, zwischen 1780 und 90. Aber sie durften keine Gotteshäuser bauen. Und die Juden haben dann 1824, glaube ich, von Kaiser Franz die Erlaubnis bekommen, ein Gebetshaus oder eine Synagoge oder ein Tempel, wie auch immer, zu bauen, unter der Voraussetzung, dass man nicht erkennt, dass es ein religiöses Haus ist.
So, dass die, also das ist im ersten Bezirk, die Seitenstättengasse, da beim Schwedenplatz in der Nähe. Haben da viele Juden gelebt oder warum dort?
Gearbeitet auch, ja, das war dann, ja, das haben sie das zugeteilt bekommen.
Oder war das Zufall? Weil an und für sich haben ja sehr viele Jüdinnen und Juden im zweiten Bezirk gelebt. Da war doch irgendwas mit dem Kaiser Leopold. der die Juden auf die andere Seite des Donaukanals, weiß ich nicht, ob man da jetzt Verband sagt, oder ist es nicht so, dass die da irgendwie leben mussten oder so?
Ja, ja, also da müssen wir jetzt.
Erzähl mal.
Den Stadttempel, genau. Und der Stadttempel musste eben so gebaut sein, dass man, dass er innerhalb einer Häuserzeile ist und dass man ihn nicht erkennt. Und daher wäre, wenn dort Feuer gelegt worden wäre, wäre natürlich die Gefahr eines Flammenmeeres, dass sie die Feuerbrunst ausbreitet, irrsinnig groß gewesen. Das war das Erste. Und das Zweite ist, dadurch, dass die Kultusgemeinde dort war, da waren ja alle Papiere aufgelegt. Das heißt, dass da waren die Unterlagen, da haben wir gewusst, wer die Reichen sind und wer welches Vermögen, also welches, aber halt wo Vermögen vorhanden ist.
Das wollten die Nazis natürlich wissen. Okay.
Und dadurch ist der eigentlich verschont geblieben.
Okay.
Alle anderen, und das waren, glaube ich, so an die 2 oder 25 Synagogen, eben dann Tempel, einige Tempel. Da hat es gegeben die aschkenasischen Tempel, dann hat es einen sephardischen Tempel gegeben in der Zirkusgasse. Ich glaube, das war der größte. Der war ganz, ganz prächtig. Und da ist dem Erdboden gleich gemacht worden. Dann hat es einen Tempel in der Tempelgasse gegeben. Da im zweiten Bezirk, da kennst vielleicht jetzt noch diese Gedenksäulen, die dort sind. Das sind 4 Säulen und die zeigen an, wie die Front des Tempels war. Dann hat es unzählige Bethäuser und eben kleinere Synagogen gegeben, weil auch im Judentum gibt es ja die verschiedensten Richtungen mit Orthodox und so weiter.
Ja, ich habe im zweiten Bezirk mal gewohnt, bei der Heinestraße in der Nähe, Pillersdorfgasse, Patzmanitengasse da in der Gegend.
Genau, der Patzmaniten.
Und genau, und das war wirklich, bin ich dann mal durch Zufall vorbeigegangen, habe eine mini kleine Tafel gesehen, dass da eben ein Tempel stand und da ist halt jetzt ein Wohnhaus und ich habe das da damals so arg und erstaunlich gefunden, dass da einfach zerstört war und man das einfach gar nicht mitbekommen hat, was da an jüdischem Leben war und wieder einfach drüber gegangen worden ist.
Ja, wobei, dass da ein Wohnhaus steht, hat den Grund, dass wohl die meisten Gründe, wo Synagogen oder Tempel gestanden sind, restituiert worden sind nach dem Krieg und die dann auch verkauft worden sind. Du musst dir vorstellen, in der Zwischenkriegszeit hat Wien eine jüdische Bevölkerung von 200.000 Leuten
wirklich
gehabt. Und nach dem Krieg 5.000. Also was hätten die mit dem machen sollen? Jetzt sagt man, in ganz Österreich sind so 15.000, davon die meisten in Wien. Vom zweiten Bezirk.
Ja, und eigentlich habe ich dazwischen noch eine andere Frage. Und zwar, gibt es einen Unterschied zwischen einer Synagoge, einem Tempel, einem Bethaus, oder sind das Synonyme?
Naja, es Unterschiede, Bethäuser, die sind meistens in Häusern, eben so kleine Versammlungsräume, mehr oder weniger. Das macht auch heute meiner Ansicht nach den Großteil der religiösen Räumlichkeiten aus. Und Synagogen hat es ja eben viel mehr gegeben, teilweise in Hinterhöfen, teilweise hat man die gar nicht gesehen. Und Tempel, es hat 5 Tempel gegeben, da weiß ich eben den in der Tempelgasse, den Stadttempel, den sephardischen Tempel in der Zirkusgasse. Du weißt ja den Unterschied zwischen Aschkenasim und Sephardim.
Sag nochmal.
Aschkenasim waren die Jiddisch gesprochen haben, die eben in Deutschland, Polen, Russland. Die Sephaden waren die spanischen Juden, die 1492 verjagt worden sind, vertrieben worden sind und über Afrika dann meistens in die Türkei gekommen sind, oder ins Osmanische Reich natürlich damals, und dann über Bulgarien, Rumänien und so weiter wieder zurückgekommen sind, haben sich sehr selten vermischt. Damals in Wien, weil diese Faden sind immer, sie haben ein bisschen immer auf die Aschkenasen herunter, also so herabgeschaltet, sind sie als die Gebildeteren, die besseren vorgekommen.
Nun gut, der zweite Bezirk und Leopold.
Okay, weil wir historisch werden, fangen wir ganz kurz an. Um 1200, da haben wir die erste namentliche Erwähnung eines Juden. Das war ein gewisser Schlom. Der muss in der Nähe des heutigen Stephansplatz gehabt haben, mit einigen Judenhäusern, 5 oder 9 Judenhäusern. Das war der Münzmeister vom Herzog Leopold. Mhm. Und der hat also ziemlich gerauft mit den Münzen, halt, weil wenig da war. Aber dann ist natürlich der Silberfall von Richard Löwenherz Lösegeld gekommen. Dieser Schlom ist aber ermordet worden von heimkehrenden Kreuzfahrern. Okay. Dann hat sich aber eine jüdische Gemeinde gebildet, die 1421 vom Herzog Albrecht III. Glaube ich, vertrieben worden ist, oder 4. egal, und vertrieben worden ist, und das war die Wiener Xera. Mhm. Und die haben den Mittelpunkt gehabt am heutigen Judenplatz. Mhm. Die Judenschule war hinterm Hof, also am Schulhof. War dieses jüdische Viertel war mit einer Kette abgesperrt, dort wo heute die Pariser Gasse ist.
Okay.
Und
also das war symbolisch, oder?
Ich werde das dann bei der Mauer erklären, auch warum unter Umständen das war. Und die sind eben vertrieben worden, oder sie haben sich taufen lassen. Mhm. Die Armen, die sich nicht freikaufen konnten und so weiter, sind auf der Gänseweide teilweise verbrannt worden oder in Boote gesetzt worden, ohne Ruder und auf die Donau, was ungefähr, entweder sind ertrunken oder verbrannt. Okay. Da gibt es ja am Judenplatz dieses Jordan-Relief. Und dann hat dort am Judenplatz war ja der Haupttempel. Mhm. Und dann hat es einen Teil gegeben, die sich dort umgebracht haben, alle.
Aha.
Also das war die Wiener Xera. Du kennst ja das Wort, das ist ein Xeres. Kennst du nicht? Also in Wien sagt man, das ist ein Xeres. Wenn es Schwierigkeiten gibt oder wenn man raunzt oder so.
Ach so.
Und das kommt von der Wiener Xera.
Okay.
Es war 1421. Die Juden sind aber immer wieder gekommen, weil aus dem einfachen Grund, weil sie Geldgeber auch waren. Mhm. Und dann hat sie wieder eine jüdische Gemeinde angesiedelt zu Anfang des 17. Jahrhunderts. Mhm. Von Ferdinand II., glaube ich, sind die eingeladen worden. Mhm. Und die haben sich im zweiten Bezirk angesiedelt. Und das war das jüdische Ghetto, das war von einer Mauer umgeben. Mhm. Diese Mauer ist teilweise hinter einem Kloster, Karmeliterplatz, also Karmeliterkirche, das war ja ein Kloster. Mhm. Und hinter diesem Kloster war direkt die Ghetto-Mauer, die es teilweise heute noch gibt.
Ja, wirklich?
Zwischen den Häusern der Karmelitergasse und der Dandelmarktgasse. Da verläuft.
Ja, stimmt, das ist mir auch mal aufgefallen. Da sind die Häuser ganz anders. Ja.
Also da kannst
du. Okay.
Man kann ja meistens in die Häuser nicht mehr rein, aber wenn du da mal rein kannst, siehst diese Trennmauer ist die Ghetto-Mauer. Und dazu möchte ich eben sagen, dass man oft. Also die haben dort gewohnt und sind, haben aber die Gewölbe und die Geschäfte in der Stadt gehabt.
Genau, also weil dieses Textilviertel, Gerberviertel da.
Ja, die sind über Donau, also über die Donau, war ja der Donaukanal, ein Donauarm und rüber und haben dort die Geschäfte gehabt. Und man empfindet diese Ghetto-Mauer ja eigentlich immer als, als Einschränkung, ne? als Diskriminierung mehr oder weniger. Man muss es aber auch von der anderen Seite sehen, weil es ist ja so, dass im Judentum am Schabbes, also am Schabbat, man nichts bewegen darf. Man nichts arbeiten darf, man darf auch nichts bewegen. Mhm. Das heißt, keine Kinder, damals, ob es ein Kinderwagel war, weiß ich nicht. Weiter ausgelegt ist es, dass innerhalb dieser Mauer der Wohnraum war.
Ist das der Ehrruf?
Das ist der Ehrruf, genau. Und ich finde es toll, dass du den Ehrruf kennst.
Ja, ich habe mich mal damit beschäftigt.
Und was ist, erzähl du über den Ehrruf.
Es gibt ja noch einen Ehrruf in Wien. Und das
ist nicht nur in Wien.
Wien gibt es auch einen. Und zwar innerhalb dieses, heute ist es eigentlich ein Faden oder ein dünnes, wie auch immer. Also es ist symbolisch natürlich mehr oder minder. Und innerhalb dieses Bereiches darf man Dinge bewegen und sich so verhalten, als wäre man wie zu Hause, genau.
Sonst hätte eine Frau nie mit dem Kinderwagen in die Synagoge gehen können.
Genau.
Oder mit einem Rollator oder was auch immer.
Und das heißt, innerhalb dieser Mauern Konnte man?
Das war dann koscher. Ne? Mhm. Ich nehme an, dass die strengen Orthodoxen das nicht und auch heute noch nicht anerkennen. Mhm. Aber heute ist ja dieser Ehrruf, weil du sagst, Schnürl oder ein Trag. Dieser Ehrruf darf nicht durchbrochen werden. Mhm. Der muss in einem sein. Man kann aber Dinge verwenden, gewisse, zum Beispiel die Donau, ist ein Teil des Ehrrufs.
Aha.
Die Stadtbahnbögen sind ein Teil des Ehrrufs.
Aha.
Und wo da aber eine Unterbrechung wäre, dann wird ein Draht gespannt. Es kann unter Umständen sogar eine Oberleitung von einer Straßenbahn sein oder so. Und wenn das nicht gibt, dann wird der Draht gespannt. Und das wird jeden Freitag überprüft, ob dieser Ehrruf intakt ist. Und da gibt es eine Seite, ehrruf.at, glaube ich, ist das. Und da ist ein grünes oder ein rotes Licht. Das heißt, wenn grün ist, dann darf man sich, das ist ja relativ weit gestreckter, das ist vom Gürtel eben bis zur Donau, also ist ja ein Kreis, und wenn da grün ist, dann darf sich...
Das ist ja cool.
Ja, ich finde das auch sehr, sehr interessant.
Ich muss sagen, das ist ein sehr schöner Ausklang und ein sehr schönes Ende für diese Episode. Eine hoffnungsvolle Sache, dass es jüdisches Leben in Wien gibt, dass der Ehrruf intakt ist und dass wir uns heute daran erinnern können und daran arbeiten können, dass solche Dinge nie wieder passieren.
Ja, ja, ja. Ja. Ja.
Und zu guter Letzt in dieser Folge möchte ich eine App erwähnen, die heißt Memento.Wien. Das ist ein Projekt des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands, des DÖF. Und bei Memento Wien, bei dieser App geht es darum, dass man Informationen zu den Opfern der NS-Diktatur in Wien finden kann. Man kann sich Häuser anschauen, man kann Informationen zu den Wohnadressen der Deportierten und Ermordeten aufrufen und Hintergrundinformationen zu den Schicksalen der Menschen, die dort gelebt haben, aufrufen. Memento.Wien.
Das ist gut, dass du das erwähnst.
Genau. Ja, im November 1918 ist auch einiges passiert. Was da passiert ist, werden wir uns in unserer nächsten Folge widmen, die dann am 12. November online geht. Danke, Fritzi, für diesen spannenden Rundgang.
Gerne, Edith. Servus, Edith.
Servus. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.